Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Schäfer-Noske. Wie konnte das passieren? Über diese Frage wird immer wieder diskutiert seit dem 5. September 1972, als sich in München das Olympia-Attentat ereignete. Eine palästinensische Terrororganisation überfiel damals das Quartier der israelischen Sportlerinnen und Sportler. Die Täter ermordeten zwei Menschen, nahmen 9 weitere als Geiseln und nach ergebnislosen Verhandlungen kam es zu einem Befreiungsversuch auf einem Flughafen, eine Aktion, die schließlich in einer Katastrophe endete. Es starben nämlich alle israelischen Geiseln sowie ein deutscher Polizist. Durch den Terrorangriff der Hamas ist das Olympia-Attentat jetzt wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Auch in der Kultur gibt es neue Auseinandersetzungen mit dem Thema. Zum Beispiel September 5, ein Film, der von der Live-Übertragung des Terrors damals im US-Fernsehen handelt, vom Schweizer Regisseur Tim Fehlbaum. Gerade erst gab es dafür den Bayerischen Filmpreis. Ein anderer Schweizer hat eine Oper über das Attentat geschrieben, Michael Wertmüller. Und dieses Werk ist jetzt gestern Abend uraufgeführt worden in Hannover. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war dabei und ich habe ihn gefragt, wie man denn dieses komplexe Geschehen von damals überhaupt auf die Bühne bringen kann.
Es wird auf die Bühne gebracht in Hannover als ein Assoziationsraum. Es ist nicht eine historische Rekonstruktion, was das einfach nur nacherzählen will, dieses Stück, sondern das reflektiert ein bisschen über München hinausgehend, auch über die Frage, ja, wie entsteht Gewalt? Gibt es vielleicht Möglichkeiten, da rauszukommen? Und was hat das Ganze auch mit Sport zu tun? Und da muss man natürlich auf den Text von Roland Schimmelpfennig zu sprechen kommen, sehr bekannter Dramatiker. Und bei ihm, das wäre so ein kleiner Einwand, den ich hätte, ist es mir manchmal ein bisschen zu, einerseits zu direkt und dann zu abstrakt. Das mag ein bisschen paradox klingen, aber ich finde, das Libretto ist irgendwie nicht so ganz in jedem Moment wirksam und verständlich für die Bühne. Wir haben einzelne Sportwettkämpfe, die wir wirklich erleben auf der Bühne auch. In großen Glaskästen sind das Sportlerinnen und Sportler, die dort eben kämpfen, oft in Zeitlupe. Und das Ganze spielt im Haus der Kunst in München, das nachgebaut wurde. Also es gibt ein Museum, in dem eine Besuchergruppe hineinkommt und die erleben nun einerseits eben ein paar historische Fakten, aber diese Fakten, sagte ich schon, die öffnen sich in einen weiteren Assoziationsraum.
Es ist ja nicht nur der Librettist, sondern es gibt ja auch noch eine namhafte Regisseurin, das ist Lydia Steyer, die aktuelle Regisseurin des Jahres. Worum geht es ihr denn bei dieser Inszenierung von Echo 72 Israel in München? Geht es da auch ums Versagen der Sicherheitskräfte oder den Umgang mit der deutschen Schuld?
Also sie macht das Beste eigentlich auch aus der Vorlage, aus dem Libretto, in dem diese Momente, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, zwar drin sind, aber die sind eben nur wirklich angerissen. Und das sind ganz viele Einzelmomente. Es gibt eine große Drehbühne, die sich auch ständig dreht. Einmal kommt die zum Erliegen, dann muss die Vorstellung auch sogar kurz unterbrochen werden, bis sie wieder läuft, die Bühne. Und das ist fast schon, könnte man sagen, ein Spektakel, aber nicht im negativen Sinne, sondern viele Schauwerte, viele Einzelszenen, die rasch aneinander folgen. Ein Abend, der schon immer wieder unter die Haut geht, gerade durch Einzelmomente, die Lydia Steyer wirklich fantastisch in Szene setzt. Aber wir erwarten jetzt nicht eben einen narrativen Bogen, irgendwie einen Handlungsstrang, der sich durchzieht, sondern dieses Schlaglichthafte, das im Libretto ist und letztendlich auch ein bisschen in der Musik, das nimmt die Inszenierung, finde ich, schon sehr, sehr gut auf.
Trägt denn die Musik von Michael Wertmüller auch diesem brisanten Stoff Rechnung?
Ja, ich würde sagen, die Musik ist das Stärkste an diesem Abend. Wertmüller, der ja auch vom Jazz kommt, es spielt auch neben dem Niedersächsischen Staatsorchester unter Titus Engel, spielt hier auch die Combo Steamboat Switzerland, mit der Wertmüller lange verbunden ist. Es ist eine Musik, die ganz, ganz zurückhaltend beginnt, mit einigen Wiederholungen auch, und die steigert sich über diesen Abend. Es ist wirklich ein Crescendo, was Lautstärke betrifft, was die Komplexität der Musik betrifft und auch die Rhythmik. Und das geht am Ende in eine große, sehr wilde, man könnte sagen negative Apotheose über, wo wirklich alles zusammenkommt und in dem letzten Moment, wo doch noch eine Frage ist, gibt es Hoffnung, und die wird eher negativ hier beantwortet in dem Stück, hört sich das Ganze dann so an.
Die Schauspielerin Corinna Harfuch ist wohl der bekannteste Name auf der Besetzungsliste. Welche Rolle spielt sie denn in dieser Produktion?
Also Harfuch, die kommt nur per Video als eine Tagesschausprecherin im Grunde aus der damaligen Zeit eingeblendet als Sprechpartie. Das ist zwar sehr eindringlich in diesem Moment, aber das ist wirklich nur eine Nebenrolle. Ansonsten ist zu loben das gesamte Ensemble, vor allen Dingen die Klage, das ist Iduna Münch. Und es gibt eine ganze Reihe von tollen Besetzungen. Ziad Nehme zu nennen als Polizist, der muss wirklich von den höchsten Tönen bis in die tiefsten Tiefen gehen. Also sehr anspruchsvoll für die Sängerinnen und Sänger ist das Ganze komponiert, auch für die Chöre. Und es ist auf jeden Fall eine extrem starke Ensembleleistung gewesen an diesem Abend.
Ist es denn für Sie eine Oper, die man sich auch an anderen Häusern wünscht? Namentlich ja vielleicht auch in München, wo sich das Attentat ereignet hat?
Also das kann man und sollte man vielleicht schon machen. Ich weiß halt nicht, ob man noch ein bisschen was am Text ändern kann. Wahrscheinlich nicht. Aber das Stück gehört auf jeden Fall nachgespielt. Es ist auch ein großer Publikumserfolg gewesen gestern, auch zu Recht. Und es ist dann doch ein Beitrag in dieser ganzen aufgeheizten Diskussion, die wir derzeit ja um solche politischen Themen haben. Ein Beitrag, der eben doch die Autonomie der Kunst, die Eigenständigkeit auch der Gattung Oper hier betont, sodass ich insgesamt dann doch den Daumen nach oben geben würde.
Jörn Florian Fuchs war das über die Uraufführung einer Oper zum Münchner Olympia-Attentat zu sehen in Hannover. Krankheit oder moderne Frauen, so heißt ein Stück von Elfriede Jelinek, das vor 35 Jahren am Wiener Volkstheater herauskam und ein Erfolg war, aber auch ein Skandal. Es geht im Stück um zwei gegensätzliche Frauen. Die eine ist Vampirin, eine Krankenschwester, die sich auf eine Beziehung mit einem Arzt nur einlässt, um ihre Eckzähne operieren zu lassen. Die andere ist Hausfrau und Mutter und als sie bei ihrer sechsten Geburt fast stirbt, da rettet die Vampirin sie durch einen Biss in den Hals. Die Partner der beiden Frauen sind Männer mit reaktionären Überzeugungen. Und da wir nach Meinung der Theatermacherin Claudia Bauer gerade so wörtlich fett in der Gegenbewegung zur Wokeness sitzen, darum hat sie einen neuen Blick jetzt auf das Stück geworfen. Gestern Abend war Premiere am Theater der Uraufführung und unser Kritiker Martin Thomas Pesel war dabei.
Eine Art Arztpraxis, die aber in eine wilde Heidelandschaft übergeht. So schreibt Elfriede Jelinek die Szenerie im ersten Akt ihres frühen Stückes »Krankheit oder moderne Frauen« vor. Und tatsächlich rotiert auf der grellroten Drehbühne ein Gynäkologiestuhl herein. Dahinter hängt ein Landschaftsgemälde. Ein aberwitziges Geschehen wird hier seinen Lauf nehmen. Über Vampirismus und Häuslichkeit, Männer- und Frauensolidarität. Doch anders als im Text vorgesehen, eröffnet Claudia Bauer ihre Inszenierung nicht mit der Verlobung des Frauen- und Zahnarztes Dr. Heidcliff mit der Krankenschwester Emily. Erst darf sich im Orchestergraben der Wiener Schmusechor einsingen. Dann erklingen, gesprochen von Nick Romeo Reimann in Gestalt eines komplett weiß geschminkten und gekleideten Clowns, ganz grundsätzliche Worte der Autorin zum Theater. Sie stammen aus ihrem Essay »Ich möchte seicht sein«, der etwa zeitgleich mit dem Drama entstand.
Ich will nicht spielen und ich will auch nicht anderen dabei zuschauen. Wie entfernen wir diese Schmutzflecken Schauspieler aus dem Theater? Sperren wir sie einfach aus?
Doch die Schauspieler werden nicht ausgesperrt, im Gegenteil. Sie erobern die Bühne und machen ein Fest aus der bissigen Satire. Und die geht so. Steuerberater Benno Hundekoffer bringt seine zum sechsten Mal schwangere Gattin Carmilla zum Gynäkologen. Für ihn taugt sie ausschließlich als Heimchen am Herd und zur Produktion von Nachwuchs. Womit sie nicht gerechnet haben, die Krankenschwester Emily ist Vampirin und lesbisch. Sie entführt Carmilla in ein Untotenreich im heimeligen 50er-Jahres-Stil. Während Emily eine Dichterin im Stile Elfriede Jelineks wird, entwickelt Carmilla sich zur Kinderkannibalin. Die Männer bewaffnen und rächen sich. Es kommt zum erwarteten Massaker. Psychologisches Schauspiel ist hier fehl am Platz. Das Ensemble stellt die Sätze mit Emphase in den Raum, überzeichnet lustvoll die Figuren. So etwa Lavinia Novak als Carmilla und Samuel Stojanov als Benno.
Das Heim ist mein! Leben bin ich nicht, wie ich dir bereits vorhin versichert habe.
Ja, du bist so leicht rekonstruierbar, weißt du? Ich staune immer. An dir ist nichts. Aber in dir entsteht so vieles. Oh. Carmilla, kleine Frau, ganz groß und das bereits zum sechsten Mal. Super.
Ich bin schließlich aus Beseeltem gemacht, nicht aus Staub. Ich bin aus einer Rippe entstanden. Ich bastel auch, aber ich knüpfe an nichts an. Ich werde bald wieder eine schöne Figur haben.
Der Schmusechor unter dem Dirigat von Verena Giesinger und der musikalischen Leitung des Komponisten P.C. Nackt steuert Geräusche wie für ein Hörspiel bei, bietet aber auch mit Hintergrund-Vocals einen angenehmen Gegenpol zur Härte des Dialogs, wie hier zwischen Arzt Elias Eilinghoff und Schwester Annika Meyer.
Ich denke, ich muss deine Dienste rein beruflich in Anspruch nehmen, mein zukünftiger Mann.
Ich glaube, ich muss deine Dienste rein privat in Anspruch nehmen, Emily. Dankeschön. Ich habe Vorlieben und Vorurteile. Das ist menschlich. Ich stehe dazu.
Ich bin der Anfang und das Ende. Und dazwischen komme ich auch öfter vor.
Ich sag dir jetzt etwas, das ich außer im Fernsehen noch nie zu einer Frau gesagt habe. Ich liebe dich, Emily. Mein Gott, was bin ich für eine tolle Hose!
Ähnlich wie bei Humanistä nach Ernst Jandl und Malina nach Ingeborg Bachmann gelingt es Claudia Bauer, den Eigenarten einer österreichischen Sprachkünstlerin starke Bilder entgegenzusetzen und sie damit erst recht zum Leuchten zu bringen. Jelineks 80er-Jahre-Feminismus, wonach sich Frauen nur als Vampirlesben ihren besitzergreifenden Männern entziehen können, mag plump wirken und ist doch frappierend aktuell in einem Österreich, dessen Koalitionsverhandler eine Herdprämie einführen wollen und in einer Welt, in der es nach der letzten US-Präsidentschaftswahl selbstbewusst hieß: Your body, my choice.
Martin Thomas Pesel berichtete aus Wien. Zwei Frauen stehen jetzt auch im Zentrum einer Ausstellung im brandenburgischen Eberswalde, und zwar Lea Grundig und Ellen Auerbach. Künstlerinnen, die einander nie begegnet sind. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten. Beide stammten aus jüdischem Elternhaus, beide mussten vor den Nationalsozialisten fliehen und landeten in Palästina. Die Fotografin Ellen Auerbach kam dort schon 1933 an und ging nach dem Krieg in die USA. Die Malerin und Grafikerin Lea Grundig emigrierte erst 1939 und kehrte später nach Dresden zurück. Bis heute ist sie umstritten, weil sie in der DDR eine wichtige politische Rolle gespielt hat als Präsidentin des Verbandes bildender Künstler. Die Zeit der Künstlerinnen in Palästina konnte jetzt mit Hilfe der Berliner Akademie der Künste rekonstruiert werden, wo die Nachlässe der beiden liegen. Carsten Probst berichtet.
Zwei kurze Filme drehte Ellen Auerbach während ihrer Emigration aus Deutschland nach Palästina. Der Stummfilm mit dem Titel »Palästina – Die große Reise« dauert nur 3 Minuten und zeigt das Ablegen ihres Flüchtlingsdampfers 1933 von Marseille aus. An Bord des Schiffes scheint die Stimmung voller Vorfreude zu sein. Auerbach filmt ausgelassen tanzende Passagiere und auch Chaim Weizmann, den späteren ersten Staatspräsidenten Israels. Der zweite Film zeigt wenige Jahre später den Ausbau von Tel Aviv und dokumentiert das rasante Anwachsen der Bevölkerung während der jüdischen Immigration aus Europa. In etwa 60 Fotografien, die nun erstmals von den Negativen abgezogen wurden, zeigt Auerbach auch zerstörte Häuser dort, die auf die Kämpfe zwischen Arabern und Juden hinweisen, aber auch das einfache Leben der arabischen Bevölkerung in Palästina. Die Kunsthistorikerin Rosa von der Schulenburg:
Sie kam ja nun voller Hoffnung, dass es auch irgendwie eine neue Heimat werden könnte, stellte sich aber dann heraus, dass das für sie problematisch wurde, nicht nur wegen den Araberaufständen. Das andere ist, mit dieser radikalen zionistischen Politik konnte sie nicht sehr viel anfangen, und sie hat sich dann auch geäußert, dass sie mit diesem Rassismus nicht klargekommen wäre. Zum Beispiel so ein Plakatanschlag in Tel Aviv, wo ein jüdisches Mädchen angeprangert wurde, weil sie einen arabischen Freund hatte, und das sei eine Blutschande. Und dann sagt sie: Dafür habe ich ja Deutschland nicht verlassen. Das ist ja der gleiche Jargon. Das hat sie sehr abgestoßen.
Ellen Auerbach verließ Israel wieder 1947 und siedelte sich schließlich in New York an, wo sie in den kommenden Jahrzehnten lebte, ohne dass sie dort noch etwa nachhaltige Kontakte zur jüdischen Diaspora unterhalten hätte. Israel spielte in ihrem Leben künftig keine Rolle mehr. Bei Lea Grundig war das anders. Sie hatte sich schon als Jugendliche gegen die jüdisch-orthodoxe Prägung ihrer Familie aufgelehnt, trat in den 1920er Jahren der Kommunistischen Partei bei und heiratete gegen den Willen ihres Vaters den später ebenfalls von den Nazis verfolgten Maler Hans Grundig. Ursprünglich hatte Palästina nur eine Zwischenstation ihrer Immigration nach Mauritius sein sollen. Als Schiffbrüchige blieb sie jedoch über ein Jahr lang im Flüchtlingslager Atlit bei Haifa. Dort entstanden viele Porträtzeichnungen von Mitflüchtlingen und mit der Zeit wandelte sich ihre Skepsis gegenüber dem Judentum. Dass sie kurz nach der Staatsgründung Israels das Land heimlich wieder verließ, war, so Ausstellungskurator Eckhard Gillen, nur dem Umstand zu verdanken, dass sie zu ihrem Mann zurückkehren wollte, der seine Haft im Konzentrationslager Sachsenhausen überlebt hatte. Doch in Deutschland fühlte sich Lea Grundig nicht mehr wirklich heimisch.
Sie hat dann auch später gesagt, alle meine Freunde sind in Israel. In der DDR hatte ich keine Freunde. Und was eben merkwürdig ist, es ist ihr nie gelungen ist, nach Israel mal zu fahren, ja, was sie eigentlich wollte. Ja. Da gab es eben große Konflikte. Ne? Die antizionistische Politik der DDR hat sie auch mit unterschrieben, 1966, dann Sechstagekrieg, hat sie auch auf Seiten der DDR das abgelehnt, die Aggression und wie auch immer. Also sie war da gespalten.
Die Ausstellung in Eberswalde zeichnet die Geschichten der beiden Künstlerinnen mit eindrucksvollen Bildern nach und lässt die damaligen Debatten rund um die Staatsgründung Israels noch einmal in aktuellem Licht erstehen. Ellen Auerbachs Vorbehalt gegen den radikalen Zionismus zeichnet eine alte Frontstellung zwischen dem säkularen Judentum und dem Zionismus in der jüdischen Diaspora nach, die bis heute in innenpolitische Debatten fortwirkt. Lea Grundigs Zerrissenheit zwischen politischer und jüdischer Herkunft und ihrer künstlerischen Selbstbestimmung offenbart einen Aspekt der deutschen Spaltung, der bisher kaum gewürdigt wurde. Die Ausstellung in Eberswalde weckt Mitgefühl für beide Schicksale.
Unser Kunstkritiker Carsten Probst war das über eine Ausstellung zu den Künstlerinnen Ellen Auerbach und Lea Grundig. Es ist ein Wahrzeichen von Brüssel, auch wenn es nicht im Zentrum steht. Das Atomium zur Weltausstellung 1958 ist es gebaut worden, ein Symbol des damaligen Fortschrittsglaubens. Ganz in der Nähe auf dem Messegelände findet zurzeit die BRAFA statt, eine internationale Kunstmesse, die sogar noch mal um 2 Jahre älter ist als das Atomium. 1956 wurde sie zum ersten Mal veranstaltet und so kann die Messe in diesem Jahr ihre 70. Ausgabe feiern. Heute hat diese Jubiläumsedition der Messe begonnen mit 130 Galerien aus 16 Ländern und Luca Pizzato hat sich dort für uns umgesehen.
We're exhibiting collectible design and functional art.
Glassworks from 1910 to 1945.
More impressionist, post-impressionist art.
Classic Central Africa art.
Möbel, skandinavische Möbel aus den 40er, 50er bis den 60er Jahren.
Galerie reiht sich an Galerie. Mehr als 130 einzigartige Kunstwelten, in denen sich die Händler in maßgeschneiderten Anzügen angeregt mit potenziellen Käufern unterhalten. Kellner tragen Macarons, süßes Gebäck, Champagner und Orangensaft entlang der breiten Gänge der Art Deco-Hallen der Brüsseler Expo.
I'm very excited because we've been working towards this fair since a long time.
Neben einer Apollo-Statue aus Marmor steht Tobias Desmet, Generalsekretär der Messe und selbst Aussteller römischer Büsten und Skulpturen.
So this is one of the few fairs in the world which still.
Das ist eine der wenigen Messen auf der Welt, die von Galerien geleitet wird. Das heißt, wir müssen keinen Profit machen. Alles Geld, was reinkommt, können wir direkt auf der Messe wieder ausgeben. Und wir können die Standgebühren so niedrig wie möglich halten.
So gering wie möglich bedeutet je nach Größe des Stands dennoch mehr als 100.000 Euro, die ein Aussteller dafür ausgeben muss. Nicht verwunderlich, denn einzelne Werke werden hier im Wert von bis zu 15 Millionen Euro verkauft. Wie auf jeder Kunstmesse ist Kunst auch auf der BRAFA nicht nur Ausstellungsstück, sondern auch Handelsobjekt. Schönes, Kurioses, Antikes und Modernes stehen sich hier gegenüber. Eklektisch ist das Stichwort, mit dem die Messe wirbt. Claude Monet neben Keith Haring, Renaissance-Madonnen zwischen antikem Mobiliar und minimalistischen Edelstahlskulpturen. Auch wer Ungewöhnliches sucht, wird auf der BRAFA fündig.
Dieses Stück haben wir Mutti genannt, weil sie nicht nur deutsch ist, aber auch Frau. Und außerdem schwanger.
Mutti ist ein Fossil aus Deutschland, ausgestellt von der niederländischen Stone Gallery.
Ist ein Ichthyosaurus, ist also ein delfinartiges Tier, 180 Millionen Jahre alt. Und es ist einer der berühmtesten Monster aus der Geschichte der Erde.
Naturkunde auf einer Kunstmesse, das dehnt durchaus den Kunstbegriff, wonach die Werke menschengemacht sein müssen. Doch die alten und jungen Sammlerinnen, die von Stand zu Stand ziehen und die Objekte minutenlang beäugen, die wird das vermutlich nicht stören. Besonders zwei Werke ziehen die Blicke auf sich. Im Zentrum der beiden Ausstellungshallen schwebt jeweils eine gigantische Skulptur über den Köpfen des Publikums. Runde, tropfenförmige Arme, zusammengesetzt aus schillernden, tiefblauen und safrangelben Textilien. Etwa 8 Meter lang sind die Walküren der Künstlerin Joana Vasconcelos.
Well, the Valkyries are a body of work I've been developing for more than 20 years.
Seit mehr als 20 Jahren schon entwickelt und konzipiert Vasconcelos ihre Walküren. Die portugiesische Künstlerin ist der diesjährige Ehrengast der BRAFA. Vorbild ihrer Skulpturen sind die Kriegerinnen aus der nordischen Mythologie.
Bringing alive these female figures that embody and make an homage to important women of their history.
Sie sind eine Hommage an starke Frauenpersönlichkeiten der Geschichte, sagt Vasconcelos. Imposant sind ihre Größe, Form und Farbe. Im Kontrast zur meist eleganten Ausstattung der Galerien haftet an den glitzernden Skulpturen dennoch ein gewisser Kitsch. Die Walküren sind auch Sinnbild dafür, wie stark sich die BRAFA der zeitgenössischen Kunst öffnet. Auf der Messe in Belgien, dem Heimatland von Timon Struppi, Lucky Luke und den Schlümpfen, ist eine Kunstrichtung deshalb natürlich auch vertreten.
We are a comic art gallery, so we show comic art.
Seit 40 Jahren widmet sich Hubert Dibren den gezeichneten Geschichten.
And in the beginning, comic art was only pages.
Am Anfang bestand die Comic-Kunst ausschließlich aus einzelnen Seiten der Bücher. Über die Zeit wollten die Comiczeichner sich mehr der plastischen Kunst widmen.
Become more plastic artists.
Im Mittelpunkt der Galerie deshalb eine knapp 2 Meter hohe Bronzestatue der leicht untersetzten, anzugtragenden Katze Le Chat von Philippe Geluck. Die wilde Vielfalt auf der BRAFA scheint unerschöpflich. Zeit für Kontemplation bleibt bei der Fülle des Angebots kaum. Stattdessen bietet die BRAFA eine abwechslungsreiche Zeitreise durch Epochen und Kunstgattungen.
Luca Pizzato war das mit einer Reportage von der internationalen Kunstmesse BRAFA in Brüssel, die gerade zum 70. Mal stattfindet. In Brüssel haben in München haben sieben Literatur- und Bildungsinstitutionen mit einer Veranstaltungswoche ein Zeichen der Solidarität gesetzt mit den jüdischen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt. Der Schwerpunkt dieser literarischen Woche gegen Antisemitismus sollte dabei nicht auf dem Nahostkonflikt liegen, so die Veranstalter, sondern auf dem jüdischen Leben in München und dem Antisemitismus in Deutschland, der sich von rechts und links Bahn breche in die Mitte der Gesellschaft. Auch Literatur und Antisemitismus sollte hier ein zentrales Thema sein. Natürlich ging es aber dann auch doch um die politische Aktualität, wie in diesem Gedicht, das unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone auf einem Abend der Veranstaltungswoche gehört hat.
Tausende riefen seinen Namen an diesem Schabbatmorgen, flehten ihn an zu kommen mit Tränen in den Augen, riefen seinen Namen. Aber er ruhte von all der Arbeit, die er getan hatte. Kein Gott ist gekommen. Und kein Gott hat sie beruhigt.
Der israelische Journalist Asaf Gur hat ein Gedicht über den 7. Oktober geschrieben. 2 seiner Familienmitglieder befanden sich in Geiselhaft. Es ist die Kölner Lyrikerin Gundula Schiffer, die sein Gedicht wie alle Übersetzungen ins Deutsche liest. Sie führt durch einen hebräisch-deutschen Lyrikabend im Münchner Lyrikkabinett. Im Mittelpunkt steht hier Lyrik auf Hebräisch, meist von den Berlin lebenden Israelis. Hier vertreten durch den Dichter Mati Shemuelov und Michal Samia, Lyrikerin und Gründerin der Hebräischen Bibliothek Berlin. Um es vorweg zu sagen, es wird ein Abend, der das Festivalmotto, die Frage nach dem Antisemitismus in der Literatur, selten direkt anspricht. Vordergründig feiert Gundula Schiffer ihre Aufenthalte in Tel Aviv auf lyrische Art, Deutsch und Hebräisch.
Dieser dunkelgoldene Fleck, die Hand des Sonnenuntergangs, fährt zärtlich, sanfter Trost über die Wange eines geliebten Menschen, wo der Abschied im Tor steht.
Die drei sprechen über ihr Leben in Köln und Berlin, über Heimat und Sprache. Über offenen Antisemitismus in der hiesigen Gesellschaft äußern sie sich erst nach der Veranstaltung, auf Nachfrage. Ja, Michal Samir erlebt ihn. Ihr Haus und damit auch die Hebräische Bibliothek Berlin wurden mit antisemitischen Parolen beschmiert, wie Gundula Schiffer übersetzt.
Dann ist die Polizei eben gekommen und hat beraten, lieber keine Veranstaltung zu machen.
Die anderen beiden LyrikerInnen können zum Glück davon berichten, dass sie gerade keine Probleme hätten, Veranstaltungen durchzuführen. Das Interesse sei weiterhin da und, wie Mati Shemuelov erwähnt, sogar der Austausch mit Dichtern aus der muslimischen Welt. Diese Bestandsaufnahmen, sie rahmen die Literaturtage gegen Antisemitismus.
Und dann kommt der 7. Oktober, der Tag des sadistischen Blutbads durch die Hamas. Und die Welt gerät aus den Fugen.
Die Schauspielerin Iris Berben liest am Freitagabend mit großer Hingabe im ausverkauften Literaturhaus aus Brief in der Nacht, einer kritischen Auseinandersetzung in Form eines literarischen Essays mit Israel und Gaza. Die niederländische Holocaust-Überlebende Chaya Polak hat ihn geschrieben. Seit Monaten ist er in den Niederlanden ein Bestseller. Diese Lesung nun wurde nach Protesten des Zentralrats der Juden vom Holocaust-Gedenktag, dem 27., auf den 24. Januar vorgezogen. Man habe kein Problem mit dem Text, ließ der Zentralratsvorsitzende Josef Schuster wissen. Nur sei man verwundert gewesen, dass am Gedenktag der Shoah eine Veranstaltung geplant sei, die Israel im Blick habe. Chaya Polaks Text geht hart ins Gericht, und zwar mit allen Seiten.
Nun bezahlen die palästinensischen Bürger mit ihrem Leben die Schuld der Hamas und die Schuld von Netanjahus Regierung und die Schuld für die Gleichgültigkeit der führenden Machthaber der Welt. Bezahlen auch die israelischen Bürger ihren Preis für den Konkurs ihrer Sicherheit. Bezahlen Juden weltweit den Preis für den Konkurs auch ihrer Sicherheit.
Da ist eine, die bedingungslos solidarisch ist mit dem Menschlichen in Situationen der Ohnmacht und in diesen Monaten vor allem mit den PalästinenserInnen. Eine komplizierte Position, die über die Gattung des literarischen Essays sehr klar erscheint, über diese kompromisslose Verwebung von persönlicher Lebensgeschichte und der politischen Aktualität. Dabei ist Chaya Polak keinesfalls naiv. Natürlich sei der Holocaust singulär und nicht mit dem Gaza-Krieg zu vergleichen. Doch könne sie als Überlebende besonders gut die Natur des Menschen verstehen.
Jeder Kummer ist das Schlimmste. Wenn ein Mensch Kummer hat, dann kann man nicht sagen, nein, es ist nicht so schwer, weil er hat ein bisschen mehr oder er hat noch mehr.
Alle relevanten Fragen werden an diesem Abend gestellt und alle werden sie klug beantwortet. Und sicherlich spricht am Ende auch für den Abend wie für das Festival, dass sie von einem konzentrierten Publikum begleitet wurden und nicht von Sprechchören.
Tobias Krone berichtete von der Literarischen Woche gegen Antisemitismus in München. Über das Nachwuchsfilmfestival Max-Offels-Preis haben wir bei Kultur heute diese Woche schon berichtet. Gestern Abend wurden nun die Preise vergeben. Und wer gewonnen hat, das erfahren Sie jetzt in den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjawski.
Insgesamt 19 Preise, die zusammen mit knapp 130.000 Euro dotiert waren, wurden gestern in Saarbrücken verliehen. Bester Spielfilm ist die Stefan-Zweig-Verfilmung und Neuinterpretation Ungeduld des Herzens von Lauro Kress. Beste Regie und bestes Drehbuch lieferte Piet Baumgartner mit der Familientragödie Baggerdrama. Sowohl den Publikumspreis als auch den von Deutschlandfunk Kultur und der Bundeszentrale für politische Bildung gestifteten Preis für gesellschaftlich relevanten Film bekam das Hospizdrama Ich sterbe, kommst du? Filmkritiker Patrick Wilinski im Deutschlandfunk Kultur.
Es wurde ein Kino ausgezeichnet, das weiter so. Filme, die gut gemacht sind, aber eben nicht das Wilde, nicht das Mutige, nicht das Gewagte. Und das gab es dieses Jahr zuhauf. Es gab so viel Leidenschaft, so viel politische Haltung in den Filmen, dass die Gewinnerfilme ein bisschen aus der Zeit gefallen scheinen, auch wenn sie gut gemacht sind. Es war wirklich ein sehr starker Jahrgang, muss man sagen.
Meint Filmkritiker Patrick Wilinski. An diesem Sonntag war ein Teil des British Museum in London für das Publikum geschlossen. Grund ist ein mutmaßlicher IT-Angriff eines Ex-Mitarbeiters. Es war von Schäden an Sicherheits- und IT-Systemen die Rede. Ab wann das gesamte Museum wieder besucht werden kann, ist unklar. Zum 80. Mal jährt sich morgen die Befreiung des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee. Im polnischen Oświęcim und auch in Berlin wird der Jahrestag mit Gedenkveranstaltungen begangen. Die Aufarbeitung der NS-Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg sei in Ost und West nur mangelhaft erfolgt, sagte Historiker Raphael Utz im Deutschlandfunk.
In Westdeutschland war das die Hitler-Clique und die kleine Verbrecherbande. Und in Ostdeutschland waren es eben die Kapitalisten und die Faschisten, die dann aber alle nicht mehr da waren, sondern in Westdeutschland saßen. Das heißt, die kommunikative Strategie der beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften war, ja, es hat diese Verbrechen gegeben, aber wir sind diese Verbrecher nicht gewesen und diese Verbrecher sind nicht mehr da.
Sagt der Historiker Raphael Utz. Das gesamte Gespräch finden Sie in der Deutschlandfunk-App.
Vielen Dank, Adalbert Zinjavski. Und damit geht Kultur heute zu Ende. Die Informationen am Abendbericht nach den Nachrichten, unter anderem vom Wahlparteitag der Grünen in Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Doris Schäfer-Noske. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.